Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Ich bin Katharina von Confidimus und heute freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Katharina Knoblich. Katharina studiert Ernährungstherapie und aktuell gründet sie mit ihrer Kollegin Susanne Knauer das Unternehmen Nutrita für Beratung und Coaching im Bereich der Kinder- und Familienernährung. Und seit kurzem gehört sie auch zu unserem Confidimus Partnerinnen-Netzwerk, worüber ich natürlich sehr dankbar bin. Und Katharina ist Expertin für Zöliakie. Sowohl ihre Kinder als auch sie selbst sind von dieser Herausforderung betroffen. Und heute sprechen wir darüber, was Zöliakie genau ist und warum es gerade bei dieser Herausforderung wichtig ist, den inneren Ernährungskompass nicht zu vernachlässigen. Schön, dass du zuhörst. Herzlich willkommen, Katharina.
Hallo. Danke, dass ich hier sein kann.
Ja, schön, dass wir heute das Gespräch miteinander führen. Ich bin selber schon total gespannt und freue mich drauf. Und direkt zum Start, also für alle, die ja, sich vielleicht nicht so gut mit Zöliakie auskennen, kannst du uns erstmal erklären, was denn Zöliakie genau ist?
Ja, sehr gerne. Also viele kennen Zöliakie wahrscheinlich mehr unter dem Begriff Glutenunverträglichkeit. Und klassischerweise ist die Zöliakie definiert als eine chronische Autoimmunerkrankung. Dabei ist es so, dass die Unverträglichkeit eben gegenüber diesem Klebereiweiß Gluten besteht, was einfach in vielen Getreiden, gerade in den Klassikern wie Weizen, Roggen, Gerste und Dinkel enthalten ist. Und im Körper ist es dann im Prinzip so, dass wenn wir Gluten aufnehmen, dass das Immunsystem einfach fälschlicherweise aktiviert wird und sich dann gegen die eigenen Körperzellen richtet. Dabei ist es dann so, dass vor allem der Darm betroffen ist und dass hier diese Dünndarmzotten angegriffen werden. Und normalerweise stehen die wirklich so in den Darm rein und nehmen die ganzen Nährstoffe auf. Und bei Menschen mit Zöliakie ist es dann so, wenn die weiterhin Gluten essen, dass diese Darmzotten abgeflacht werden und dann einfach wichtige Nährstoffe nicht mehr ausreichend aufgenommen werden können. Und dadurch kommt es dann einfach zu diesen vielfältigen Symptomen. Das reicht von den klassischen Symptomen wie ja, Durchfall, Blähung, Bauchschmerzen. Bei Kindern sehen wir oft Wachstumsstörungen. Aber es gibt auch konkrete Nährstoffmängel, die sich abzeichnen, also wie zum Beispiel so ein Eisenmangel, aber auch zum Beispiel Zahndefekte, Osteoporose, Hautveränderungen und. Also diese Vielfalt der Symptome, die führen im Prinzip auch dazu, dass die Zöliakie auch als das Chamäleon der Medizin bezeichnet wird, weil sie einfach ja, so viele Erscheinungsbilder hat. Und wenn ich mal so ein paar Zahlen noch mitbringen kann, aktuell ist es so, dass in Europa 1-2% der Bevölkerung hier betroffen sind. In Deutschland sind es damit tatsächlich über 800.000 Menschen, die mit einer Zöliakie leben. Und die, ja, sag ich mal, Grundvoraussetzung, überhaupt eine Zöliakie zu entwickeln, ist die Genetik. Also es gibt eine genetische Disposition tatsächlich dafür, die eben ausbrechen kann, aber nicht muss. Aber das ist quasi auch die Begründung dafür, warum einfach häufig Verwandte ersten Grades, also wie jetzt die Eltern oder Geschwister, betroffen sind. Bei uns ist es ja tatsächlich so, meine eigene Mutter hat Zöliakie, ich habe Zöliakie und ich habe es an meine Kinder weitergegeben. Das zeigt ganz gut diese Genetik. Ja, und gegen Zöliakie gibt es im Prinzip keine Medikamente. Das ist einerseits eigentlich ganz gut, weil wir nicht täglich irgendwelche Pillen schlucken müssen. Und das Einzige, was hilft, ist dann einfach wirklich diese glutenfreie Diät, die dann lebenslang eingehalten werden muss.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass es deine Mutter hat, dass du es hast und dass es deine Kinder haben. Da lag es natürlich wahrscheinlich auch nahe, überhaupt erstmal drauf zu kommen, dass ihr das habt. Aber wie findet man das denn sonst raus? Also wenn man vielleicht selber die Diagnose nie bekommen hat?
Also da ist es, ja, gilt es wirklich zum einen aufmerksam zu sein. In der Regel stößt einen zum Beispiel der Kinderarzt darauf oder man hat irgendwie das Gefühl, das Kind ist, ja, ist lethargisch, ist irgendwie nicht, oftmals nicht gut drauf, klagt vielleicht häufiger über Bauchschmerzen und regelmäßig, hat vielleicht sogar so einen klassischen Blähbauch, hat vielleicht aber auch einfach, ja, ab und zu Durchfälle oder Durchfälle, die sich nicht mehr beruhigen. Oder es wird einfach mal bei einer Blutabnahme tatsächlich geschaut und ein Eisenmangel festgestellt. Also das ist auch ganz häufig so. Und dann ja, gibt es eben Ärzte, die schnell darauf kommen, dass hier eine Zöliakie vorliegen kann. Und dann wird ein Bluttest gemacht. Und bei den Kindern ist es meistens so, wenn hier die Bluttests aussagekräftig genug sind, das heißt die Transglutaminase-Werte, die hier gemessen werden, zehnfach erhöht sind, dann muss hier nicht auch noch eine Dünndarmbiopsie gemacht werden. Bei den Erwachsenen ist das so, da wird auf jeden Fall auch eine Biopsie nochmal mit gemacht, um eben zu bestätigen, dass diese Darmzotten zurückgegangen sind. Das ist so der klassische Diagnoseweg. Man muss auch dazu sagen, in Familien, wo das nicht bekannt ist, ist häufig der Diagnoseweg sehr lang. Einfach weil es ja doch nicht so präsent ist am Ende des Tages bei den Ärzten. Und ich habe es auch tatsächlich immer wieder schon erlebt, dass ich im Gespräch bei jemandem hellhörig geworden bin und dann gesagt habe, wurde das schon mal überprüft? Und ja, dann lag es tatsächlich vor, weil die Dunkelziffer, also jetzt habe ich gesagt, 1-2% sind betroffen, aber die Dunkelziffer ist einfach höher. Das muss man schon sagen.
Du hast ja jetzt gerade schon angedeutet, welche Lebensmittel nicht geeignet sind, also Weizen und so weiter. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen konkretisieren, worauf man genau achten muss?
Also bei einer Zöliakie ist es so, dass grundlegend alle Lebensmittel, in denen Gluten enthalten ist, strikt gemieden werden müssen. Das sind eben die ganzen Klassiker, die wir kennen. Wir sind in Deutschland, essen wir gerne Brot, Brötchen, Kuchen, Kekse, klassische Nudeln, Pizza. Das reicht aber tatsächlich auch hin bis zu Schokoladen, Wurstsorten, Joghurt, Geschichten, Knabberzeug, aber auch Getränke wie Bier. Also das heißt, es ist wirklich so, dass wir im Prinzip alle verarbeitenden Lebensmittel auf ihre Zutaten prüfen müssen. Und was auch noch dazu kommt, ist das Kontaminationsrisiko bei einer Zöliakie. Das heißt, wir müssen auch darauf achten, dass wenn wir glutenfreie Sachen haben, dass die nicht in Berührung kommen mit eben anderen Lebensmitteln, die glutenhaltig sind. Ne? Also sei es jetzt irgendwie Mehlstaub in der Küche oder Brötchenkrümel vom Nachbarsteller. Das ist einfach auch noch eine Sache, die für uns sehr wichtig ist als Betroffene. Das Gute ist aber mittlerweile, also jetzt habe ich die Diagnose schon seit 18 Jahren und sehe natürlich, wie der Markt sich hier entwickelt hat. Und mittlerweile gibt es wirklich auch viele Klassiker in einer glutenfreien Variante. Da haben sich viele Marken etabliert mittlerweile.
Ja, das ist natürlich total schön, dass es da einfach mittlerweile mehr Auswahl gibt. Ich habe auch schon mal gelesen, kannst du mir vielleicht kurz sagen, ob das stimmt, dass ja die glutenfreien Produkte im Supermarkt auch separat sind, obwohl die ja abgepackt sind, von anderen Produkten, damit es da einfach nicht zu dieser Kontamination kommt, wie du es gesagt hast.
Also ich würde gar nicht mal sagen, dass das wegen der Kontamination ist, dass die separat, sag ich mal, präsentiert werden in den Lebensmittelgeschäften. Da mache ich tatsächlich auch unterschiedliche Erfahrungen. Der eine im einen Lebensmittelgeschäft, da gibt es, sag ich mal, so eine separate glutenfreie Abteilung oder glutenfreies Regal, wo dann einfach derjenige, der was glutenfreies sucht, direkt auf einen Blick einfach alle Sachen findet. Gibt aber auch Läden, wo dann das glutenfreie Brot bei den anderen Brotsorten einsortiert ist. Da muss man dann so ein bisschen suchen. Das machen die Lebensmittelhändler tatsächlich immer wieder unterschiedlich, wobei ich persönlich das Gefühl habe, dass es mehr so ist, dass es wirklich ein separates Regal ist, wo ich als Verbraucher auch wieder sagen muss, das ist für mich eigentlich viel praktikabler, weil ich nicht alles durchsuchen muss irgendwie und nichts untergeht. Genau.
Ja, klar, das macht natürlich auch total Sinn. Jetzt sind wir ja auch schon bei dem, was ist praktikabel so für deinen Alltag. Führ uns doch mal so ein bisschen durch deinen Alltag. Was bedeutet das denn genau? Also wie sieht denn euer Leben aus mit der Zöliakie?
Ja, also grundlegend würde ich immer sagen, unser Leben ist auch komplett normal. Aber klar, mit der Diagnose ist es natürlich schon ja, muss man sich umstellen, man muss immer vorbereitet sein, man muss immer planen und man muss auch durchaus flexibel sein. Also das geht im Prinzip damit los, dass wenn man oder als wir die Diagnose bekommen haben, man muss erstmal lernen, welche Getreide sind denn glutenhaltig und welche sind glutenfrei. Also Hirse, Reis, Quinoa zum Beispiel, das sind so glutenfreie Getreidesorten, die man problemlos nutzen kann. Und dann muss man lernen, dieses Kontaminationsrisiko einschätzen zu können. Also da geht es dann wirklich um Mehlstaub, um Krümel, wo man einfach schauen muss, wie funktioniert das in der eigenen Küche. Da hat man das meistens immer noch ganz gut im Griff. Wie ist das aber, wenn man bei der Familie zu Besuch ist, wenn die Kinder im Kindergarten sind oder in der Schule oder in Restaurants? Also das haben wir auch da immer wirklich auf dem Schirm. Und ja, dann hatte ich schon gesagt, wir drehen im Prinzip wirklich beim Einkaufen jedes Lebensmittel um und schauen auf die Zutatenliste. Oder es gibt ja auch, das kennen wahrscheinlich auch viele, diese offizielle durchgestrichene Ehre. Das ist ein Symbol der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft, was ganz klar symbolisiert, dieses Produkt ist getestet und glutenfrei. Oder es gibt auch die Aufschrift glutenfrei, die symbolisiert im Prinzip genau dasselbe. Ja. Und dann, gerade wenn man Kinder hat und hier in pädagogischen Einrichtungen hat, gilt es auch dort eben zu gucken, wie sind die Kinder oder wie können die Kinder mit Essen versorgt werden? Gibt es die Möglichkeit einer glutenfreien Versorgung und wie sicher ist das dann, dass das auch wirklich gut funktioniert? Bei uns zum Beispiel ist es so, meine Tochter ist aktuell noch im Kindergarten das letzte Jahr und da funktioniert das super. Also die haben eine eigene Küche, das Küchenpersonal, aber auch die Erzieher kennen sich einfach aus und wissen, worauf es für unsere Tochter dann eben ankommt. Bei meinem Sohn, der ist in der Ganztagsklasse und hat sein Mittagessen entsprechend dann in der Schule. Da wiederum ist es zum Beispiel so, der Caterer kann kein glutenfreies Essen liefern. Das heißt, er bekommt jeden Tag von mir seine Box mit, die dort dann in der Mikrowelle aufgewärmt wird und bekommt er quasi sein eigenes Essen mit. Ne? Also beide Wege funktionieren gut, auch wenn natürlich der jetzt bei meinem Sohn aufwendiger ist und wenn unsere Tochter dann nächstes Jahr zur Schule kommt, dann habe ich halt zwei Kinder, denen ich dann tagtäglich da Essen mitgeben darf. Genau. Und ja, wenn wir dann zum Beispiel unterwegs sind, haben wir entweder immer ausreichend Essen dabei oder wissen, wo wir unterwegs eine glutenfreie Versorgungsstelle haben. Und manchmal ist es dann auch einfach nur der McDonald's, bei dem es glutenfreie Pommes gibt. Aber wir wissen eben, da sind wirklich nur Pommes im Fett drin. Genau, da muss man schon sagen, dass das in Deutschland bisschen umständlicher ist als jetzt im EU-Ausland. Also da haben wir in Skandinavien zum Beispiel schon super Erfahrungen gemacht oder auch in Frankreich oder Italien, Österreich. Da funktioniert das, also da sind die einfach schon weiter, was diese glutenfreie Versorgung außer Haus anbelangt. Und wenn ich im Alltag mal noch so weitergehe, klar, die Kinder spielen mit den Nachbarskindern, die wissen mittlerweile Bescheid. Also da muss ich sagen, die waren von Anfang an total offen, sind mittlerweile ja, eigentlich selber immer gut vorbereitet und da haben die Eltern dann irgendwelche glutenfreien Snacks auch zu Hause, die sie unseren Kindern dann mal anbieten können. Oder die wissen auch einfach, dass sie nachfragen. Also wir haben auch schon Nachbarskinder hier gehabt, die sind dann kurz vorbeigeflitzt und dann können Ida und Emil, können die das essen? Und das ist einfach total schön zu sehen, dass die da einfach mit dabei sind. Ne? Und genauso ist es auch, wenn wir, jetzt ist der Emil, unser Sohn, wieder bei einem Kindergeburtstag eingeladen zum Beispiel. Und da weiß ich halt von Anfang an, okay, ich muss mich jetzt dann da mit der Mama einmal irgendwie ja, zusammen telefonieren, um das mit dem Essen einfach abzuklären, ne? Um zu fragen, okay, was plant sie, wie kann ich sie vielleicht unterstützen, worauf muss sie achten? Und das, muss ich sagen, funktioniert mittlerweile auch wirklich total gut und solange man da offen kommuniziert, findet man da eigentlich immer einen ganz, ganz guten Weg. Genau. Und wenn wir selber Urlaub machen, dann, also entweder gucken wir wirklich, dass es ein Hotel ist, wo man wirklich so ein Rundum-Sorglos-Paket hat. Das haben wir jetzt für die Herbstferien mal wieder gebucht. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und ansonsten lösen wir das häufig über, dass wir uns eine Ferienwohnung mieten oder wir haben unseren eigenen Wohnwagen und dann sind wir da einfach selber fürs Essen verantwortlich und haben das auch komplett in der Hand. Also du siehst, die Zöliakie ist für uns schon immer präsent und überall mit dabei und auch mit viel Kommunikation und Offenheit da einfach verbunden. Und auch mit viel selber kochen, viel selber backen, weil ich kein großer Fan von den glutenfreien Fertigprodukten bin. Aber wie gesagt, also da entwickelt sich der Markt zum Glück auch wirklich weiter. Und da bin ich ganz guter Dinge, dass das an der einen oder anderen Stelle auch nochmal einfacher werden kann in der Zukunft. Genau.
Ja, also ich finde, man hört, es ist schon präsent, ne? Trotzdem versucht ihr natürlich einfach so einen normalen Alltag wie möglich zu leben. Und was mich jetzt echt interessieren würde, ist, ihr habt ja jetzt nun mal die Herausforderung der Zöliakie, wo die Kinder und du natürlich auch, wo ihr einfach bestimmte Dinge nicht essen dürft. Und klar, unser Thema ist natürlich immer wieder die natürliche Körperintelligenz. Und da ist jetzt so die Frage, die mich echt total interessiert, wie kriegt ihr das gut unter einen Hut? Ist das möglich? Kann man Zöliakie haben und trotzdem die natürliche Körperintelligenz achten? Wie macht ihr das?
Ja, also das ist wirklich eine total spannende und umfangreiche Frage. Also grundlegend, ich habe ja das Thema Flexibilität schon angesprochen. Und das ist wirklich was wir eigentlich tagtäglich sein müssen. Und auch wir lernen immer wieder dazu und wir versuchen einfach keine Panik zu machen, weil man muss auch, und ich formuliere das jetzt mal ein bisschen krass, man stirbt nicht, wenn man einen Glutenunfall hatte. Also ein Glutenunfall sollte zwar immer die Ausnahme sein und das ist auch nicht angenehm, je nachdem, was für Symptome man danach hat. Aber man bekommt keinen anaphylaktischen Schock zum Beispiel, wie bei einer Nussallergie oder so. Also es ist in dem Moment jetzt nicht, dass gleich die Welt zusammenbricht. Das ist mir immer total wichtig zu sagen, weil dadurch, dass es einfach in so vielen Sachen drinstecken kann, passieren einfach mal Fehler. Genau. Und ich sag mal so, also zu Hause haben wir eigentlich keine große Herausforderung, da wir einfach das glutenfreie Essen hier, sag ich mal, ganz gut im Griff haben. Mein Mann darf auch mal, weil bei dem könnten sich ja andersrum auch Verzichtgefühle aufbauen, weil der ja so eigentlich noch glutenhaltig essen darf. Und der holt sich dann auch seine Brötchen vom Bäcker nochmal am Wochenende oder auch das Brot so unter der Woche. Genau, und bei unseren Kindern muss ich sagen, ist es, die haben den Vorteil, dass sie einfach von klein auf sensibilisiert sind auf dieses Thema glutenfrei essen, weil die schon mit 2 Jahren jeweils die Diagnose bekommen haben. Und so war es dann auch, dass sie schon mit 3, 4 Jahren selber nachgefragt haben, Mama, ist das glutenfrei? Papa, darf ich das essen? Und da haben sie sich ganz gut dran gewöhnt. Und wir versuchen natürlich auch immer eine glutenfreie Alternative dabei zu haben. Aber das klappt natürlich auch nicht immer. Und wenn das dann mal der Fall ist, dann versuchen wir die Kinder einfach da abzuholen, wo sie einfach gerade stehen. Also emotional gesehen, ne? Also manchmal ist es einfach, dass sie wütend sind, weil sie was Bestimmtes dann gerade jetzt nicht essen dürfen. Manchmal sind sie einfach traurig, weil sie nicht mitessen können oder einfach das, worauf sie Lust haben, gerade nicht verfügbar ist. Und dann versuchen wir einfach gemeinsam da eine Lösung zu finden. Und es ist schon so, dass sie auch in diese Situation reinwachsen müssen einerseits. Andererseits wollen wir, dass sie nicht permanent auf irgendwie was verzichten müssen. Und das ist schon so ein schmaler Grat da an der Stelle. Was mir aber zum Thema Körperintelligenz, da hast du ja auch explizit nachgefragt, da noch einfällt, ist im Prinzip diese spannende Kombination aus, man muss aus medizinischer Notwendigkeit auf Gluten verzichten und dann hat man ein Kind, was das typische wählerische Essverhalten einfach zeigt. Und da war meine Tochter ein Paradebeispiel, wo man sagen kann, mit dem war auch ich einfach teilweise überfordert. Habe auch sicherlich einiges falsch gemacht, aber habe auch total viel gelernt jetzt dadurch. Auch nochmal tatsächlich durch das Confidimus-Konzept dann. Also ich kann ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie das bei meiner Tochter war. Weil die war von Anfang an so ein typischer Picky Eater, während mein Sohn eigentlich irgendwie gefühlt alles gegessen hat, was man ihm so angeboten hat, hat sie mir den selbstgekochten Brei schon am Anfang eigentlich direkt entgegengespuckt Und war eigentlich immer dann happy, wenn es irgendwie so einen süßen Milchbrei oder irgendwie sowas gab. Und bei mir war es so, ich habe schon immer eigentlich einen Fokus auch auf gesunde Ernährung gehabt, sicherlich auch durch die Zöliakie. Und das war für mich super schwer vereinbar irgendwie. Und da muss ich zum einen sagen, aus heutiger Sicht habe ich sie da zum einen wahrscheinlich einfach viel zu oft gedrängt und animiert, irgendwelche Lebensmittel auszuprobieren, wodurch sich dieses wählerische Essverhalten in dieser Neophobie-Phase, wo die Kinder ja so im Alter von 2 Jahren dann drin sind, wenn sie auch autonomer, selbstständiger werden, da hat sich das, glaube ich, bei ihr total manifestiert und damit ist das einfach, hat sich das sehr lange hingezogen. Und klar, ich wollte nur das Beste für mein Kind und ein gesundes, gut versorgtes Kind. Habe aber einen wichtigen Aspekt bei ihr da, ja, sag ich mal, nicht berücksichtigt. Und zwar ist es bei ihr so, das war bei meinem Sohn und bei mir ist das nicht ganz so präsent, dass eben dieses glutenfreie Essen für sie auf emotionaler Ebene einfach eine Herausforderung geworden ist, sag ich jetzt mal. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich mich in meine Tochter reinversetze und jetzt gerade so diese Kindergartenzeit, wo das natürlich auch immer präsent ist, bei ihr hat sich den halben Tag lang alles ums Essen gedreht. Also da muss ich vorstellen, zu Hause ging es ums Essen, weil sie wählerisch war. Dann habe ich sie vom Kindergarten abgeholt, habe sie auch gefragt, was sie dort gegessen hat. Das war leider Gottes ganz häufig meine erste Frage. Die habe ich einerseits gestellt aus Neugier, weil ich wissen wollte, was hat sie vielleicht dort gegessen, was ich ihr vielleicht zu Hause auch mal anbieten kann. Andererseits wollte ich auch wissen, ob sie überhaupt was dort gegessen hat, weil sie ganz oft tatsächlich auch im Kindergarten einfach gar nichts gegessen hat. Also sie ist 8 Stunden im Kindergarten und hat sie gar nichts gegessen. Auch eine gute Information, die man haben sollte. Genau. So, und dann muss man sich vorstellen, im Kindergarten ist es dann für sie auch so, es ist toll, sie bekommt natürlich was Glutenfreies, aber das ist immer noch mal was anderes, als die anderen Kinder bekommen. Das heißt, die anderen Kinder sehen auch, oh, das ist was Besonderes, die Ida hat helle Nudeln statt Vollkornnudeln oder was ganz anderes mal. Und damit hat sie dann auch zusätzlich auf ihrem Teller noch die Aufmerksamkeit der anderen Kinder. Und damit ist sie selber einfach überhaupt gar nicht zur Ruhe gekommen und, glaube ich, war einfach auch ganz oft genervt. Und wenn sie dann auch noch nichts gegessen hat im Kindergarten, weil ihr die Ruhe gefehlt hat oder weil ihr das einfach nicht geschmeckt hat vielleicht auch, dann wurde natürlich auch von der Erzieherseite das auch nochmal thematisiert. Wenn auch immer, also da bin ich mir schon sicher, dass die das liebevoll und ohne Druck gemacht haben. Aber aus ihrer Perspektive, wie gesagt, der halbe Tag dreht sich einfach ums Essen. So. Und das habe ich lange Zeit doch unterschätzt und da hat für mich das Confidimus-Konzept einfach nochmal ganz, ganz viel sichtbar gemacht und ja, das kann ich mal abkürzen und sagen, dass es tatsächlich so weit ging, dass ich mich nach der Partnerinnen-Schulung bei meiner Tochter entschuldigt habe und ihr gesagt habe, es tut mir leid, dass ich dich zum Probieren gedrängt habe, dass wir häufig übers Essen diskutiert haben, dass ich auch ja, ihren Appetit bzw. ihren Geschmack, ich sage immer, sie ist der totale Feinschmecker, dass ich das aber oft ignoriert habe. So nach dem Motto, naja, komm, das ist eine Gurke, du hast immer Gurken gegessen, warum heute nicht? Und tatsächlich hat diese Entschuldigung auch nochmal für uns eine unglaubliche Kraft gehabt. Also das fühlt sich für mich toll an. Meine Tochter saß auch irgendwie mit einem ja, breiten Grinsen mir gegenüber, so nach dem Motto, oh krass, Mama entschuldigt sich bei mir. Und was natürlich noch viel spannender zu sehen ist, dass sich seitdem auch wirklich schon einiges geändert hat. Ja, und das ist noch nicht lange so. Und jetzt ist es so, sie probiert öfter andere Lebensmittel, ohne dass irgendjemand sie dazu ermuntert. Am Esstisch bei uns wird also schon länger nicht mehr, aber es wird wirklich jetzt nochmal explizit gar nicht über das Essen gesprochen. Die Ida steht immer wieder öfter freiwillig neben mir in der Küche, möchte mir helfen, egal ob sie dann danach das probiert oder nicht. Also sie zeigt von sich aus ganz alleine Interesse am Essen und sie ist da viel freier und viel mehr ohne Druck. Sie probiert auch, wie gesagt, im Kindergarten jetzt immer mal wieder. Und das ist, Ja, also es macht mich unglaublich glücklich, das so zu sehen und gibt mir auch die Kraft, diesen Weg weiterzugehen und ihr da zu vertrauen, mir zu vertrauen, dem Konzept zu vertrauen und wirklich auch, ja, dran zu bleiben und die Momente, wo es einem dann doch mal schwer fällt, weil irgendwie an dem Tag, keine Ahnung, oder an 3 Tagen gar kein Obst und Gemüse gegessen wurde, das einfach, sag ich mal, ja, weiter durchzuhalten, nicht zu kommentieren und ja, einfach zu vertrauen.
Ah, vielen Dank für diese offenen und authentischen Ausführungen. Total schön. Hat mich jetzt auch echt nochmal total berührt, richtig, was du gesagt hast. Also vielen, vielen Dank dafür, auch für diese Offenheit. Und ich finde, es gehört ja auch immer total was dazu, zu sagen, so, okay, da habe ich das eine oder andere vielleicht unterschätzt. Und das hat mich dann dazu gebracht, jetzt wirklich zu sagen, hey, ich entschuldige mich. Das finde ich total schön, dass du das sagst, dass du diese Kraft hattest, das so zu machen und auch, dass es so tolle Auswirkungen hat. Also total schön, vielen Dank fürs Teilen. Und ja, nach all dem, was du ja jetzt schon erlebt hast, den Erfahrungen, die du mitbringst, was würdest du sagen, was sind so die Tipps, die du an andere Eltern hast, die auch betroffen sind?
Ja, also ich sage immer, am Anfang der Diagnose hilft es einmal tief durchzuatmen und seine eigenen Gefühle als Eltern einmal rauszulassen. Ja, also weil der eine denkt sich, boah, nee, kann doch gar nicht sein. Der nächste sagt, oh Gott, mein armes Kind. Also da mischt sich wirklich alles und ich finde, wir sollten das einfach mal einmal rauslassen. Nicht vor den Kindern idealerweise. Man kann das für sich alleine machen, man kann das gemeinsam mit dem anderen Elternteil, mit dem Partner machen. Oder was ich auch ganz oft ans Herz lege, ist, sich auch einer Selbsthilfegruppe da einfach mal anzuschließen und zu öffnen. Und weil ich wirklich empfehle, sich Unterstützung zu holen. Man ist mit der Diagnose Zöliakie nicht alleine, auch wenn man das Gefühl im ersten Moment durchaus haben kann. Aber es gibt einfach ja mittlerweile ganz viele Gruppen, die hier einfach weiterhelfen können. Und ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, es gibt natürlich auch viel zu lernen im Umgang mit der Zöliakie, allen voran dieses Kontaminationsrisiko, was einfach einen am Anfang auch wirklich so ein bisschen abschrecken und überfordern kann und sich denken kann, oh mein Gott, wie sollen wir das alles hinkriegen? Und da hilft es einfach, in den Austausch zu gehen. Ich leite selbst eine Selbsthilfegruppe für Kinder und Erwachsene mit Zöliakie und habe da eine Schulung bei der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft gemacht. Und in so einer Selbsthilfegruppe, da finden Eltern einfach Hilfe von Gleichgesinnten. Die Eltern unterstützen sich gegenseitig. Da sind immer andere Eltern, die konkrete Situation, in der man gerade selber steckt, die schon gemeistert haben. Und davon kann man total profitieren. Und das ist wirklich unglaublich wertvoll und hilfreich. Also wirklich, ich kann es nur empfehlen, in den Austausch zu gehen. Alle Fragen, die man so hat, auch wenn sie noch so abstrus klingen mögen, wirklich auf den Tisch zu bringen. Und dann findet sich in der Gruppe in der Regel super schnell jemand, der eine Antwort hat oder der zumindest einen Vorschlag hat, irgendwie eine Idee. Und ich selber, ich muss auch sagen, ich lerne in der Gruppe auch immer noch wieder was dazu, ne? Also meine Kinder sind jetzt erst 6 und 8 Jahre. Das heißt, da kommen noch viele andere Phasen, da kommen Klassenfahrten, da kommt die Pubertät und so weiter. Und da bin ich jetzt schon glücklich darüber, dass ich weiß, wen ich da so fragen kann. Genau, und am Ende kann ich immer nur sagen, ich ermuntere wirklich auch die Leute positiv zu bleiben. Wie gesagt, einmal am Anfang alles rauslassen, aber positiv bleiben, denn ja, die Diagnose Zöliakie verändert viel, das ist so. Aber ich denke auch immer, wo sich was verändert, da ist viel Bewegung drin und da kann sich auch vieles einfach zum Positiven verändern. Ne? Also mit Zöliakie ist es ganz oft so, dass ich beobachte, die Familien ernähren sich bewusster, es werden neue Rezepte ausprobiert, zum Beispiel, es wird wieder mehr zusammen gebacken, gekocht, man lernt neue Leute, neue Menschen irgendwie kennen und mittlerweile gibt es auch echt ja, viele Angebote rund um das Thema Zöliakie und auch glutenfreies Essen außer Haus und auch da ist es sinnvoll, sich einfach mit anderen auszutauschen, die einfach schon wissen, okay, also welches Restaurant kann man denn empfehlen, wo man sicher glutenfrei essen kann. Und dann ist es einfach auch wichtig, sich immer mal in die Perspektive der Kinder selber zu versetzen. Und hier einfach nicht vom Worst Case, sondern vom Best Case auszugehen. Also ich merke selber, als Eltern schauen wir ganz häufig mit dem typisch kritischen Blick der Erwachsenen auf eine Situation. Ja, also wir haben schon eine ganz, ganz große Vergangenheit und viele Situationen erlebt. Und wir sehen manchmal Herausforderungen, die nur wir sehen, aber die Kinder überhaupt gar nicht. Ne, also ganz oft erlebe ich es zum Beispiel, dass die Kinder untereinander total aufgeschlossen sind und interessiert sind und sich gegenseitig unterstützen. Ja, sei das jetzt, das eine Kind hat einen Arm gebrochen oder das andere Kind muss glutenfrei essen, weil es eine Zöliakie hat. Also da überrascht dann zum Beispiel ein Kind das andere und bringt für die Geburtstagsfeier in der Schule extra einen glutenfreien Muffin für das eine Kind mit, das sich glutenfrei ernähren muss oder andere glutenfreie Süßigkeiten, ja, und man denkt so, oh mein Gott, wie mega geil ist das denn eigentlich, und das, ja, das ist für die Kinder, ist es aber fast selbstverständlich und das ist einfach toll, und das sind ja, das sind einerseits Glücksmomente, sowohl für die Kinder als auch ganz oft und manchmal sogar noch mehr für die Eltern, wie ich beobachten darf. Und ja, wenn man dann einfach ab und zu noch wirklich ganz bewusst so kleine Glücksmomente schafft, indem man, keine Ahnung, zum Beispiel zelebriert, dass man irgendwo glutenfrei Pizza essen gehen kann oder vielleicht mal ein glutenfreies Restaurant gefunden hat und sagt, ach komm, wir bestellen heute nicht ein Essen, sondern wir bestellen heute mal 3 glutenfreie Essen, weil es so schön ist und man einfach es mal ausprobieren kann. Ja, also da wirklich, ich bin ein Optimist und ich gehe pragmatisch an die Sache ran und sage immer, ja, wo Veränderung ist, da ist es auch immer ein Lösungsweg und der ist oftmals gemeinsam einfacher als alleine.
Super, vielen, vielen Dank. Also da hast du jetzt echt ganz tolle Tipps gegeben und ja, ich glaube, viele, die von dieser Herausforderung betroffen sind, werden da auch dankbar sein, dass du so einen Optimismus auch ausstrahlst und versprühst und ja, einfach das Signal sendest, hey, das ist lösbar, das geht alles. Vielleicht so zum Abschluss noch die Frage an dich. Du bist ja jetzt gerade so am Start mit deiner Selbstständigkeit und bietest da ja auch Coachings an. Möchtest du dazu noch mal was sagen? Also wo ganz konkret setzt du da an? Wie hilfst du da Familien oder vielleicht auch Workshops, dass du da einfach noch mal so ein bisschen was dazu sagst? Ja, wer sich auch idealerweise an dich wenden kann, der jetzt irgendwie gerade vor einer Herausforderung steht.
Ja, also an uns können sich im Prinzip wirklich alle Eltern wenden, die sagen, sie möchten einfach entspannt gemeinsam in Ruhe mit den Kindern essen und haben da bisher für sich einfach noch nicht die optimale Lösung gefunden. Also das ist das, wo wir auch wirklich ja, mit eurem Konzept, mit dem Confidimus-Konzept ansetzen, und wir ergänzen das Ganze dann noch, indem wir noch Wissen, und zwar ja wissenschaftlich fundiertes Wissen mitgeben möchten, indem wir wirklich ja aufräumen mit Ernährungsmythen, die da draußen herrschen, sei es irgendwie Fett macht dick, Zucker macht süchtig. Auch da wollen wir einfach aufklären, weil wir einfach sehen, dass da so viel ja, falsches Wissen verbreitet wird, da einfach so stark auch ja, einfach nur Überschriften kreiert werden, damit sich etwas besser verkauft, häufiger gelesen wird und einfach häufig auch ja, zu dogmatisch mit diesen Dingen umgegangen wird und wir einfach viel mehr zurück müssen auf diese, ja, die Körperintelligenz, ins Spüren zu kommen, unseren Kindern zu vertrauen. Und hier ist es wirklich unser Ziel, die Eltern darauf aufmerksam zu machen, dass es ein anderen Weg auch noch gibt, der unsere Kinder am Ende des Tages genauso gesund und vielleicht auch noch gesünder hält, weil sie eben nicht in Themen wie Essstörungen, Übergewicht etc. hineinlaufen, sondern dass sie einfach wirklich aus dem Elternhaus schon gestärkt rausgehen können und dann gerade in so Phasen wie der Pubertät, wo ja ganz, ganz viele andere Eindrücke noch auf die Kinder einprasseln, dass sie da einfach schon von sich aus gestärkt sind und damit einen besseren Umgang dann finden können.
Super. Ich danke dir sehr für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast.
Sehr, sehr gerne.
Ja, dann, ich meine, wir bleiben sowieso im Austausch miteinander. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht können wir irgendwann mal ein Follow-up machen oder so. Auch vielleicht dahingehend, dass bestimmt auch ganz viele Eltern, die mit Zöliakie einfach umgehen müssen, sich vielleicht an dich wenden und da einfach tolle Hilfestellung bekommen. Also vielen, vielen Dank an dich für heute. Und mir bleibt nichts anderes, als ja auf die nächste Folge noch hinzuweisen. Da wird es darum gehen, wie man so die ersten Wochen auf dem vertrauensvollen Weg idealerweise gestalten kann. Und ja, ansonsten nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Katharina, und an alle, die jetzt zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.